Peter von Sinnen, Josef von der Lippe, Oliver Welke, Hennes Bender und Bernhard Hoeker. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie uns zuschauen. Hier ist genial daneben. Wir sind alle fröhlich versammelt, eine illustre Runde. Wir hatten schon so viel Spaß vorher. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, was wir aber auch immer lachen. Es ist wirklich
lustig. Deshalb würde ich das jetzt gerne ein bisschen ruhiger angehen, dass wir auch mal ein bisschen ernsthaft miteinander
reden. Comedy ist schön und gut, aber man muss auch mal Spaß machen können. Ja.
Ne? Ja. Hennes Bender, meine Damen und Herren. Ich lege dann in der Nachbearbeitung etwas Musik unter den Satz, dann hat es doch, hat es noch eine gewisse
in der
Wirkung.
Noch, ja, das ist der Hennes,
wir machen das dann in der Post.
Ja, natürlich. Er macht ja Diät.
Er macht Diät. Hennes Bender macht Diät, hat er eben gesagt. Ja. Und zwar eine Jean-Paul, wie heißt die?
Montagnac.
Das klingt eher nach einem alkoholischen Getränk.
Das ist ein alkoholisches
Getränk. Das darf man dann trinken. Nichts essen, aber saufen. Genau.
Oliver, wie geht's dir?
Ganz gut. Ich kann nicht
Jürgen?
Auf der Liebesreise sprach der Leibesriese, reib es Liese und sie rieb es leise.
Ja, das ist die Frage.
Meine Damen und Herren, zum ersten Mal bei Genial daneben, das war die Antwort. Jetzt kommt die Frage.
Das gibt's nicht.
In der Schule hätte man gesagt, Thema verfehlt, aber in dem Fall.
Der Leibesreise,
lieb gemeint.
Auf der Liebesreise sprach der Leibesriese, reib es Liese und sie rieb es leise.
Schön.
Das muss man sacken lassen.
Ist das Schüttelreim oder wie heißt das?
Ja, das ist eine Mischform.
Eine Mischform.
Also wir haben in der Schule Fummeln dazu gehört.
Natürlich. Er half ihr in den Damensattel, sie griff ihm an die Samendattel.
Wenn es jetzt nicht losgeht, streik ich.
Es geht nicht los, es geht nicht.
So, bin in der falschen Sendung.
Wir fangen an, meine Damen und Herren. Und zwar beginnen wir mit Matthias Kohlberg. Er wohnt in Hamburg. Matthias, ich begrüße Sie recht herzlich zu Hause in Ihren Privatgemächern im Südflügel Ihres Hauses. Sie schauen uns jetzt zu, sitzen auf Ihrem Divan, und hören Ihre Frage, die dort lautet.
Sie können wieder einschalten, Herr Balder, ist fertig.
Matthias Kohlberg möchte wissen, was ist eine Schneckenschmiede?
Schneckenschmiede.
Da macht es nicht Ding, 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 sondern Platsch, Platsch.
Wie wäre es denn, wenn es spezielle Schmiedewerkstätten gäbe, wo man Eisen eben schneckenförmig bearbeiten kann? Während ja sonst ein Schwert gerne oder überhaupt Metall gerade geklopft wird, können bestimmte Schmieden Eisen aufgrund, was immer sie da haben in der Schmiede, Eisen schneckenförmig.
Genau, und dann kommt Pudding rein und dann gibt es eine Puddingschnecke oder was?
Sehr lecker.
Ich habe eine andere Theorie. Der Schmied ist ja eine vom Berufsbild her eine Macho-Bastion. Ich glaube, es war auch ein reiner Männerberuf über Jahrtausende, wenn nicht Jahrzehnte. Und das war früher wahrscheinlich völlig unmöglich, da reinzukommen in diesem Beruf als Frau, weil die gar nicht da rein durften. Und irgendwann hat man gesagt, okay, wir haben jetzt inzwischen das 21. oder 20. Jahrhundert, wir müssen jetzt auch mal Frauen das erlauben, aber wir Schmiede wollen mit denen nichts zu tun haben, die sollen in ihre eigene Schneckenschmiede. Die, verstehst du? Also eine Schmiede, wo nur junge Lehrlingsdamen.
Die Schmiede würde ich jetzt sehen, zum Beispiel als Ort der Herstellung.
Ja.
Und dort werden Schnecken
geschmiedet.
Genau.
Die machen dort wir jetzt Wort für Wort.
Ja, genau. Die
Schnecke.
Schmiede
ist
ein
schönes
Wort.
Das ist ja toll. Meine Damen und Herren, Sie merken, wir kommen gut voran in dieser Sendung.
Eine Schneckenschmiede, vielleicht nennt der Gärtner eine Schneckenschmiede einen bestimmten Ort oder Raum im Garten, wo besonders viele Schnecken entstehen, weil sie da so gut gedeihen. So eine Art, genau, die werden da gezüchtet. Da werden ohne Ende kommen da Schnecken raus. Die sind so schnell, die fahren alle aufeinander auf. So schnell kommen die da raus.
Und warum?
Weil man die braucht.
Wozu denn?
Zum Beispiel, um sie nachher in einen französischen Restaurantbetrieb in ein Tasse de Suppe zu tun, um die Suppe zu machen, lecker. So dass sie machen. Nam, 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 nam.
Wie heißt denn diese Suppe?
Schneckensuppe.
Ach.
Von Montagnac, schmeckt lecker. Von
Darf ich essen?
Darf ich essen? Darf ich essen?
Herr Walder, sind wir eventuell bei den alten Römern? Und zwar gibt es vielleicht Schnecken, speziell an so Reiterwagen, also vielleicht an Achsenelementen oder so.
Was könnte also, die Schnecke denn auf Lateinisch heißen?
Ach nee, ja, Herr also
Snalus.
Bitte?
Snalus. Also, ich komme jetzt vom Englischen.
Von Snail.
Ich habe jetzt einfach was gesagt.
Machos Schleimus.
Also alten Römer.
Ja. Weil wir kennen doch alle diese schönen Sandalenfilme und auch bei Ben Hur, dann hatten die doch so böse Sägen auch an den Wagenrädern.
Ja,
und
bei James
die anderen
Bond, genau, wenn dann so das Messer rausgeht.
Wir sind bei den Römern.
Ach so. Der war auch mal in Rom.
Und oder vielleicht ist Schnecke irgendwie ein römisches, also ein Schild oder irgendetwas zur Verzierung für eine Uniform oder eine Rüstung oder einen Wagen, irgendetwas, ja, altrömisches.
Ich mache Ihnen einen Vorschlag, wir lassen die Römer mal ganz weit da, wo sie sind.
In Rom.
Ja. Wenn hier welche zu Besuch sind.
Schnecke, gibt's das im Ohr? Sind wir bei einem, HNO, sind wir in einem Labor für Hörgeräte?
Die Uhr muschelt.
Und eine Muschel,
und einen Amboss.
Die Schnecke, ja, genau. Die Schnecke ist
ein Amboss im Ohr.
Die Schnecke ist das Gleichgewichtsorgan.
Ja, im Ohr gibt's einen Amboss.
Aber keine Schnecke.
Keine Schnecke. Sind wir im Ohr, Herr Ruhiger?
Nein, wir sind überhaupt
nicht
im Ohr.
Also,
was denn wirklich?
Ja, Schneckenschmiede.
Wir sind in einer Schmiede und die Schmiede Schnecke.
Das ist die Frage, ob wir in einer Schmiede sind.
Haben Sie nicht eben noch gesagt, wir werden in einer Schmiede?
Ich habe gesagt, es hat mit der Schmiede zu tun, die wir alle kennen. Okay. Weil Herr Ruhiger ja sagte, vielleicht ist es ein ganz anderes Wort. Habe ich gesagt, nein, das schließen wir mal
aus. Wir sind bei der metallverarbeitenden Schmiede.
Was da sind wir nicht.
Ich denke, wir sind in der Schmiede.
Der hat Vorgang, damit was zu tun. Wie vom Wort her, meine ich.
Ach so, natürlich. Das
da
ist
wird
natürlich
was gemacht.
Bitte?
Da wird was gemacht.
Was wird denn da gemacht?
Ja, die Schnecke. In der Schmiede wird was gemacht. Aber wenn es nicht mit... Also
ich habe eine Idee.
Ich bin in der Schnecke drin. Aber mach du zuerst, weil das ist...
Ich bin in einem Gerät, um eventuell Gartenschläuche aufzurollen. Also ich bin in einem Gerät, was zu lange Schläuche... so schneckenförmig aufrollen.
Ist das nicht eng da drin?
Was? Mischen Sie sich bloß nicht in meine Fantasien ein, Herr Walder.
Ich werd nicht hüten, um Gottes Willen.
Also ich dachte, also, etwas so schneckenförmig zusammenzulegen.
Ist die Schneckenschmiede vielleicht der Bereich der Schnecke, wo die Zellen das Material für das Schneckenhaus produzieren?
Das finde ich interessant. Aha.
Oder der Bereich in einem Schneckenhaus, der ganz hinten drin ist, wo die Schnecke mal drin gelebt hat, als kleines Baby, wo sie noch ihre Spielsachen hat, ein kleines...
Was ist eigentlich zuerst da, die Schnecke oder das Haus?
Das kommt drauf an, ob sie einen Bausparvertrag
hat. Aber das interessiert mich jetzt genauso wie mit dem Huhn und dem Ei.
Das ist jetzt aber nicht die Frage.
Ja, was interessiert mich aber jetzt?
Die Schnecken werden ja auch manchmal so als Fossilien gefunden, so fossile Schnecken. Ja, und da die Laboratorien oder die Werkstätten, wo Archäologen, sagt das Wort mal, arbeiten müssen, dürfen.
Die heißen Paläontologen.
Paläontologen, das sind die Dinosaurier. Ja. Das meine ich jetzt nicht. Und da werden diese Fundstücke quasi... Diese
also ist ein Steinbruch eine Schneckenschmiede?
Ist eine Schneckenschmiede.
Ein Steinbruch ist keine Schneckenschmiede. Ein Steinbruch ist ein Steinbruch.
Dann ist das da, wo die Ausbilder bei der Bundeswehr lernen, wie man einen zur Schnecke macht. So.
Nimm doch jetzt die Zeitung an hier! In der Schneckenschmiede!
Was könnte denn noch eine Schnecke sein? Nennt man nicht beim Parkhaus auch so diese, wenn die so eine
Was ist das? Das sind Politessen, sind das dann?
Das ist doch nicht das Zeichen für Politesse, Entschuldigung.
In Bochum sagen
wir das ist aber gut. Also, wir sind doch nicht im Parkhaus.
Wir sind in einer Schmiede und wir sind... wir haben das Wort Schnecke. Vielleicht gibt es ein schneckenförmiges Element in einer Schmiede, was langsam und tropfenförmig neue Metallteile auf den Amboss befördert. Oder aber das kühlende Wasser für das geschmiedete Element langsam auf die Glut tropfen lässt, sodass die Verhärtung in einer ganz bestimmten Art und Weise vonstatten geht, sodass die Aushärtung des Elements so beschaffen ist, dass es funktioniert.
Ich sag's euch.
Sehr gerne.
Danke. Schnecken sind das Leibgericht vieler Vögel. Der Drossel zum Beispiel. Und um an diese Leckerei ranzukommen, nämlich die Schnecke, packt die Drossel das Schneckenhaus mit dem Schnabel und schlägt es so lange gegen einen Stein, bis es zersplittert ist und dann geht's ans Fressen. Die Drossel benutzt für die Aktion meistens denselben Stein, um den herum dann viele zerschmetterte Schneckenhäuser liegen. Und der Vogelkundler nennt so eine Stelle Schneckenschmiede, eben weil der Vogel auf die Schneckenhäuser einhämmert, wie auf den Amboss einer Schmiede.
Schön.
Vögelchen. Matthias Kolberg, 500 Euro. So, meine Damen und Herren, wir gehen nach Baden-Württemberg. Wir gehen nach Tamm. Dort wohnt Klaus Reinicke, den ich ganz herzlich begrüße. Klaus Reinicke, Klaus mit C. Klaus Reinicke möchte Folgendes wissen. Achtung. Ja. Warum heißt die Seilbahn zwischen Stuttgart-Hesslach und Stuttgart-Degerloch im Volksmund lustige Witwenbahn? Ich kann euch ein Foto zeigen. Das ist eine Seilbahn, weil die zwar auf Schienen ist, aber an Seilen gezogen wird. So sieht sie aus. Verkehr zwischen Stuttgart-Hesslach und Stuttgart-Degerloch und heißt im Volksmund lustige Witwenbahn. Warum?
Also für mich das Naheliegendste wäre, wenn an einer der beiden Stationen direkt ein Friedhof läge. Ich sage ja nicht, dass sie alle lachen. Das ist der Volksmund. Der Volksmund ist böse von Natur aus. Also dass da am einen, also dass da, entweder da, wo man ankommt oder wo man startet, ist ein Friedhof. Und die lustigen Witwen müssen ja irgendwie da hinkommen, um ihren Mann zu besuchen.
Und auf der anderen Seite ist eine Kneipe, da saufen
die sich erstmal ein. Ich finde das sehr klug. Ist das richtig?
Ja. Richtig an.
Ja! 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 Ja!
Diese Bahn ist eine historische Bahn, meine Damen und Herren, fährt immer noch im 20-Minuten-Takt zwischen Hesslach und Degerloch hin und her. Endstation der Bahn ist der Stuttgarter Waldfriedhof. Die Bahn wurde 1929 in Betrieb genommen. Damals wie heute wird sie überwiegend von Frauen genutzt, deren verstorbene Männer auf diesem Friedhof liegen. Und nachdem die erste Trauer, wir kennen das alle, bewältigt ist, wird unter den Witwen auf der gemeinsamen Bahnfahrt viel erzählt und auch viel gelacht. Deswegen lustige Witwenbahn.
Sehr, sehr
absolut richtige cool. Antwort sehr von Oliver Welke. Klaus, es tut mir leid, aber es gibt leider kein Geld. Wenn Sie ein bisschen Geld haben möchten, meine Damen und Herren, ich meine, vielleicht der ein oder andere von Ihnen sagt, könnte ich gut gebrauchen. Gute Fragen habe ich auch. Ganz egal wie viel, schicken Sie uns die. Genial daneben 50616 Köln. Oder Sie rufen an 01378 1120. Einfachsten ist natürlich eine E-Mail, fragen@genialdaneben.de. Sie können uns allerdings auch besuchen kommen, wenn Sie wollen. Wir haben auch Gäste hier aus Finnland, Österreich, Japan, Korea.
Gommersbach.
Gommersbach. Und aus Nettetal. Zum Beispiel Silke Bötzkes wohnt in Nettetal, ist heute Abend bei uns. Silke, wo finden wir Sie? Dort, hinter mir. Silke, herzlich willkommen. Ich drücke Ihnen alle Daumen, Silke. Es geht um 500 Euro, die Sie bar auf die Hand sofort verzerpelt bekommen, wenn die Damen und die Herren diese Frage nicht beantworten können. Was ist ein Problemkäfig?
Problemkäfig
das
ist
weiß er. Nein.
Problemkäfig ist eine Therapiestunde.
Okay.
Da ist man eine Stunde mit seinem Psychiater, mit seiner Psychologin mehr oder weniger eingesperrt. Da werden Probleme gewälzt. Vielleicht sind die so lustig drauf, die Psychologen, und sagen: Wann musst du wieder in den Problemkäfig?
So was wie die stille Treppe, oder?
Nein. Aber das ist, glaube ich, richtig. Wir haben ja zum Beispiel bei den Indianern den Dreamcatcher, dieses Gebilde aus Lederriemen und so weiter, wo die Träume gefangen werden. Und
dann gibt es Traumfänger.
Ja, es gibt ja eine Spielart in der Psychologie, die nennt sich Entity Release. Das ist auch so etwas, wie wenn wir den Kindern sagen: Das ist der Sorgen, das Sorgensäckchen. Dann soll man die Sorgen da hineindenken. Und genau das ist der Problemkäfig auch. Da sagt der Psychiater: Stell dir vor, du schickst deine Probleme in diesen Käfig. Wir machen das Türchen auf.
Und dann kriegen die Hospitalismus die Probleme. Da sitzen die in dem Käfig.
Wir tun die Probleme in den Käfig, dann machen wir die Türe zu. Der Patient oder Klient, wie wir in der Psychologie heute sagen, hat das Gefühl, dass seine Probleme weggesperrt sind. Ist natürlich eine Spielart, das wissen wir alle von Exorzismus, aber der Vatikan beschäftigt ja noch einen hauptamtlichen
Was uns sagen
Exorzisten.
Videotexttafel 200. Genau.
Eine sehr schöne falsche Antwort. Aber ist es mein
Problem?
Sehr
Problem?
Also es wäre durchaus an sich nicht.
Ist der Problemkäfig vielleicht von finnischen schnellen Jagdhunden versucht worden zu fangen und aus dem ursprünglichen Problem normal Käfig ist ein Problem Käfig geworden. Der war Hühner gerissen.
Problem Bär, meinst du?
Ich habe noch, also ich gucke ja jetzt nicht jeden Nachmittag im Sünst diese ganzen Zoogeschichten aus Leipzig, Duisburg, Kölle am Ring.
Ich glaube,
ist ein Problem, Käfisch, der Grund, warum wirklich auch inzwischen so viele zoologische Gärten dazu übergegangen sind, größere Freigehege für die gefangenen Tiere zu bauen.
Oder umgekehrt, dass es besonders verhaltensauffällige Tiere gibt, die, wenn der Besucher zu nahe kommt, es gibt ja zum Beispiel so Affenarten, die gerne mal mit irgendwas Ekligem werfen. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen.
Mit anderen Affenarten.
Mit diversen Körpererzeugnissen werfen, sage ich mal, neutral. Und die kommen dann, wenn du noch einmal kommst, im Problemkäfig, sagt der Wärter dann. Und das sind einfach welche mit die Plexiglas davor oder was auch immer, damit die mal ins Grübeln kommen. Was
also sind wir im Zoo?
Würde ich mal? Nein, sind wir natürlich
nicht. Sind wir im Zoo?
Ja, wir sind im Zoo.
Nein, wir sind nicht im Zoo.
Das ist ein anderes Wort für Kinderstall. Ein Kinderstall ist ja sowas wie ein Käfig und drin ist das Problem.
Laufstellchen meinst du?
Laufstellchen oder Problem?
Aber mit Stacheldraht, ja.
Ja, natürlich.
Kommt ist das vielleicht ein Kosewort für die Rüttli-Schule oder ähnliche Anstalt?
Ich würde mal lieber wieder in die Tierwelt zurückgehen.
Also der Problem in der Tiefsee, wenn die Taucher in den Käfigen sind und die Haifische drumherum schlonzen.
Dann haben die Taucher kein Problem.
Nein, solange der Käfig hält, haben sie kein Problem.
Die Haifische haben das Problem, dass sie nicht an das Futter kommen.
So.
Also ist das der Problemkäfig für die Haifische?
Ja, ja. Die Haie haben ein Problem.
Ich glaube,
um das Essen ist so eine harte Schale auf einmal.
Ich glaube, wir sind in der Vogelzucht. Es geht um den ganz einfachen, ordinären Vogelkäfig. Und ich möchte eine alte Geschichte aus meinen... aus meinen Kindertagen nicht erzählen.
Ja. Oh, bitte!
Ich im Kindergarten damals, das war vor langer, langer Zeit, da...
Als du klein warst.
Da hat meine Mutter über die Ferien den Vogel der Kindergartengruppe mit nach Hause genommen, damit er in den 6 Wochen keine Ruhe vor Kindern hat und sich nicht am Ende noch an Ruhe gewöhnt, also um ihn zu versorgen. Und beim Zurückbringen fiel der untere Bodenteil, das untere Bodenteil aus Plastik, auf den Boden. Der Käfig wurde quasi aus einem Vogel gebaut, ist ein Problemkäfig. Denn der Vogel nutzte die Chance. Er sah unten den nach Freiheit riechenden Asphalt der Teerstraße, stürzte sich hinunter und flog hinweg in die Freiheit.
Lebt heute in Venezuela. Super. Aber warum erzählst du das?
Ja, zusammen mit Tatjana Xell.
Ja. Und das ist dann ein Problemkäfig. Der ist kaputt.
Der ist kaputt. Das wäre ein kaputter Käfig.
Ich hab's. Ja. Wir sind in einem Labor mit Ratten und Mäusen und es geht um Experimente und es geht um Käfige, in denen für die kleinen Nager Probleme aufgebaut werden, lösen müssen, um an ihre Nahrung zu kommen.
Richtige Antwort.
Genau, das ist ein Problemkäfig. Stellen wir uns mal eine Maus vor, die in einem Käfig sitzt und bevor sie an den Käse kommt, muss sie ein paar Probleme lösen. Zum Beispiel, da gibt es Wippen, Hebel, andere Vorrichtungen und so weiter und so weiter. Und die müssen versuchen, dann gibt es natürlich auch Irrtümer und so weiter, bis der Weg frei ist. Also das Tier lernt durch Versuche und Irrtum, so ist es, in einem Käfig voller Probleme, das ist ein Problem.
Tut mir leid.
Das tut mir sehr leid,
Silke. Kommen Sie mal wieder mit einer neuen Frage, bitte.
Silke, es tut mir leid, es gibt leider kein Geld.
Was passiert eigentlich mit diesen Tieren? Haben die eine Prüfung dann bestanden? Kriegen die ein Diplom?
Kriegen eine Urkunde?
Dürfen die jemanden anrufen?
Ja, genau.
Ich habe ein Problem hier, ich bin ein Problemkäfig. Schau mal, ich stehe vor der Wippe. Wie gehe ich jetzt rum?
Buzzer.
Ich möchte quasi Käse und Mäuse erwähnen, noch einmal anfügen, dass keineswegs Mäuse besonders gern Käse essen. Dieses ist ein Missverständnis, was daher rührt, dass früher nur meist der Käse so offen da lag, dass er das einzige Nahrungsmittel war, wo die Viecher rankamen. Und so hat sich dieses Vorurteil, was aber ein
Was essen Irrtum die denn gern?
Kaviar,
Körner, alles, Haferflocken.
Pommes, Mayo.
Nicht
die machen Montignac, die meisten.
Jetzt gehen wir mal nach Hessen, ihr Lieben. Wir gehen nach Viernheim. Dort wohnt Helmut Kundel. hat eine sehr schöne Frage, die ich jetzt stelle. Helmut Kundl aus Vienna möchte wissen, was ist eine Diskussionsbrücke?
Die ist einfach total eng.
Das ist ein Zahnersatz, wo es eine Diskrepanz zwischen Ulla Schmidt... So.
Nee, das ist Sabine Christiansen. Nein. Das ist eine Diskussionsbrücke. Ich dachte Krücke.
Ein Zahnersatz, der zwischen dem Patienten, dem Zahnarzt und der pflichtigen Kasse zur Diskussion.
Eine große Diskussion auslöst.
Finde ich gut.
Sehr schön. Ja, leider falsch, aber vielleicht können wir das mal anregen.
Eine Diskussionsbrücke ist einfach nur zu eng. Und wenn man sich in der Mitte trifft, dann sagt man, ich war zuerst da. Nein, du warst zuerst da.
Hey, lass mich das wäre ja schon böse.
Wo dann immer diese Verkehrsschilder mit dem roten oder grünen Pfeil stehen. Sagen,
aber das ist doch, was soll man denn da diskutieren?
Entschuldigung, eine Diskussionsbrücke, weil Diskussion ist ja ein Dialog.
Ja.
Ist eine Diskussionsbrücke etwas wie zum Beispiel so eine Schiffsschleuse, also eine Brücke, die geöffnet werden muss, weil da Schiffe im Dialog sind, also eins will runter, eins will rauf und deswegen ist das eine Diskussionsbrücke?
Ist das so?
Nein, denn wir sind in der Mathematik.
Ach. Das geht jetzt schnell.
Ich rede von der Kurvendiskussion.
Oh.
Dort wird ja diskutiert im Sinne von, ich rede mit der Kurve, aber sie antwortet mir nicht. Und die Brücke dazu ist der Verstand.
Wollen Sie mir hier die Quote versauen? Oder?
Man hört die Leute ja abschalten.
Ja, Kinder, aber du hattest
echt keine Freunde mehr.
Innerhalb der normalen Kommunikation und der Moderator oder der Gesprächsleiter versucht zwischen zwei potenziellen Diskutanten eine Brücke zu errichten, um die Standpunkte, sodass eine Diskussion möglich ist.
Das heißt aber jetzt nicht Diskutanten.
Doch, die beiden, die diskutieren.
Die heißen Schwätzer.
Diskutanten habe ich. Nicht, das gucke ich so aus, wenn es kein Völkerlexikon
hat. Was du meinst, Diskutanten. Das ist was. Die andere Geschichte.
Diskutanten.
Meine ganz kurze Frage.
Leider falsch, Jürgen.
Heißt denn Diskussion?
Ja, was heißt denn Diskussion?
Überhaupt miteinander reden oder einfach nur auseinanderlegen?
So, also.
Herr Walder, vielleicht ist die Diskussionsbrücke einfach nur ein Bergkamm, eine Wasserscheide.
Ganz
die legt den Regen auf der einen Seite in den Po und auf der anderen Seite in die Donau.
Der Po und die Donau?
Wir reden von einem Fluss.
Sind die zusammen?
Zum Beispiel so etwas. Also eine Auseinanderlegungsbrücke. Herr Walder, gucken Sie mich nicht so an.
Ganz bildlich gesprochen stelle ich mir eine Brücke vor zwischen zwei verfeinerten Dörfern.
So Villa Riba und Villa Bachow.
Villa Riba und Villa Bachow, genau. Der Grund.
Absolut.
Genau.
Zum Beispiel.
Und während in Villa Riba noch diskutiert wird, wird in Villa Bachow schon gezeigt. Kram hier, Asterix, ja? Da ist also, da sind also zwei, also ganz bildlich, muss ja nicht richtig sein, ja? Ja?
Und dann, ist es auch nicht.
Und dazwischen ist eine Brücke und auf dieser Brücke trifft man sich in der Mitte und der Dorfweiseste, also in dem Falle Majestix, vermittelt dann, genau, Methusalix.
Schön, dass die wesentlichen Worte von deinem Nachbarn erwähnt werden.
Ja, nee, aber da trifft man sich dann, jetzt ganz bildlich in die hohle Luft gesprochen.
Darf ich falsch sagen?
Nein.
Okay. Ja. Falsch. Folgender Vorschlag. Der Diskus beim Werfen ist ja rund. Vielleicht ist Diskus auch Disco, Diskothek, rund, Scheibe, rund gemeint. Eine Diskussionsbrücke ist eine Rundbrücke, die in der Mitte gelagert, drehbar befestigt ist, um Schiffe rechts und links vorbeizulassen.
Oder Fußgänger, finde ich gut.
Wo?
Über Wasser. Oder bei der Eisenbahn.
Auf einem Kanal, auf Grachten in Amsterdam.
Entweder da oder bei der Eisenbahn, um die Züge in die verschiedenen Dinger zu verteilen.
Nicht bei der Eisenbahn.
Hat gar nichts damit zu tun.
Richtig.
Danke. Wie wär's denn mit Bundestag? Und es ist einfach ein Exposé von verschiedenen Gremien, werden Exposés erstellt als Brücke, damit die Diskussion erstmal ins Rollen kommt. Das ist ein Begriff, den Politiker verwenden.
Das hat mit Politik nichts zu tun.
Hat es denn was mit Universität, also überhaupt mit Debatten zu tun?
Ja. Im Prinzip vielleicht schon, ja. Ja. Also Debatten würde vielleicht so weit, es hat mit Diskussion zu tun.
Mit Kommunikation? Hat es auch mit Kommunikation?
Ja.
Wie aufgeregt ist der alte Mann denn gerade? Denn hier los?
Ja, dann irgendwas anderes gedacht, ja. Nichts damit zu tun.
Nein, aber es hat mit Diskussion zu tun, klärt immer noch nicht, ob mit der Diskussion die Debatte gemeint ist.
Man sagt ja, also man schlägt eine Brücke. Man schlägt eine Brücke.
Man sagt doch, über sieben Brücken musst du gehen, aber es gehört alles nicht hierher.
Ja, man möchte.
Ist eine Diskussionsbrücke innerhalb. Also sind wir wirklich in Kommunikationswissenschaft oder in der Psychologie und eine Diskussionsbrücke ist, wenn jemand, ich sag mal, nachgibt.
Ja.
In seiner Position nachgibt, um eine Brücke zu schlagen, um zu einer Konklusion zu kommen.
Ja, nein.
Nein.
Pioniere bei der Bundeswehr.
Fälschliche Fiesenschweif?
Bei der Bundeswehr wird nicht diskutiert.
Genau. Ja, nehmen wir mal Felix Haltung an.
Ja. Genau, also das ist so, also diese Pioniere, die legen ja so Brücken über große Flüsse, wie zum Beispiel den Po oder die Donau. Ja. Und wenn halt dann,
hättet ihr eventuell Lust, die Brücke zu bauen?
Ja,
wie fühlt ihr euch dabei? Sag mal.
Ja.
Soll ich es euch mal?
Bitte.
Gut, dann würde ich gerne mal Herrn Hoeker und vielleicht Herrn Welke mal zu mir bitten.
Ach Gott. Ich habe doch eine andere Hose angezogen, verdammt.
Herr Hoeker, bitte hier, Herr Welke, bitte da.
Ja. Ich kann keine Brücke, ich sag's gleich.
Oliver, vielleicht kniest du dich hin, Sie können stehen bleiben.
Wäre es nicht einfacher, wenn er sich vor mich hinstellt?
Nein, ihr müsst
ich bin so, nicht zu sehen.
Ihr müsst mal so auf meine Höhe kommen. Irgendwie.
Das geht schnell.
So. Wir sind jetzt vom CSI-Team Köln-Hürth, wir drei.
Herzlichen Glückwunsch, Köln.
Ja. Ich habe diese Leiche im Wald gefunden und ich glaube, die Eier, die ich gesehen habe, sind von 1972. Die Leiche ist also schon länger tot.
Ja. Oh nein, er riecht zwar komisch, aber er bewegt sich.
Ich schneide ihn auf. Schling, rong, rong. Sie lassen mir den Otti in Ruhe. So, ich untersuche gerade hier ein wichtiges Beweisstück und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob diese Stofffaser, die ich gerade untersuche, nur wirklich von einem Overall stammt oder nicht. Und möchte jetzt gerne fachmännischen Rat von meinen beiden Kollegen einholen. Soweit so gut. Und jetzt möchte ich gerne Serpel mit der Diskussionsbrücke zu mir bitten.
Nein, wie abgefahren.
Das ist eine Diskussionsbrücke.
So ein Videospiel.
So.
Jetzt gucken alle auf dasselbe.
Wir haben hier unten ein Mikroskop. Da liegen jetzt die Fasern. Und jetzt können wir alle drei gleichzeitig...
Ich krieg die Klappe gar nicht runter.
Ja, das ist ja auch nur zu Demonstrationszwecken. Nehmen Sie doch mal Ihre Platschen weg.
Das gab's mal.
Jetzt können wir alle hier durchgucken. Und während wir drei uns diese Stofffaser angucken, können wir diskutieren, ist es jetzt von einem Overall oder vielleicht ist es doch ein Jutesack?
Nein, es ist ein Tisch, auf dem so ein komisches Ding steht, was Diskussionsbrücke heißt.
Und einer von denen bückt sich, ich weiß aber nicht warum.
Das gab's doch mal im Yps, das kenne ich.
Gibt es das auch für schweinische Bilder?
Ja, die 3D, so Viewmaster.
Ja, muss immer so draufdrücken, geht so ein Märchen weiter.
Das ist doch jetzt einfach ein dreifaches Mikroskop. Also wenn Tick, Trick und Track sich ein Mikroskop gewünscht hätten und dann kommt das am Stück, oder?
Ja, es kommt am Stück, aber es heißt Diskussionsbrücke, so wird es genannt, damit drei Mediziner, Wissenschaftler, Fachkräfte gleichzeitig sich das Gleiche angucken können. Es wäre ja albern, wenn das jeder hintereinander machen würde, denn so können sie es zusammen sehen und können gleich zusammen diskutieren.
Kannst auch auf den Beamer legen und dann sieht man das.
Und hat dieses Ding den Frageeinsender überführt oder warum ist das so wichtig für ihn?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Helmut 500 € bekommen. Das freut mich sehr. Wir gehen mal nach Krefeld. War einer von euch schon mal in Krefeld?
Ja.
Gut, dann kennst du bestimmt Michaela Pelker.
Ja, gut. Sehr gut, ja. Wir sind früher zusammen vom Dreier gesprungen und so.
War Wasser drin?
Vorher schon.
Das war bevor ich die Diät angefangen habe. Ja.
Michaela, machen Sie nichts draus. Also, Michaela Pelker aus Krefeld möchte wissen, was ist ein mediterraner Griff?
Oh. Naja, hier, der Italiener, ne? Der Italiener. Oder?
Tja, sehr hübsch.
Ist das ein Griff an einem Boot oder an einem Bötchen oder an einem Tretbötchen oder so, also weil man vielleicht im Süden öfter so auf Schiffen, also ein bestimmter Griff, um ein Boot ins Wasser und aus dem Wasser rausziehen zu können.
Und der heißt mediterraner Griff, weil?
Weil der eben in Spanien, in Italien werden halt öfter wahrscheinlich Bötchen vermietet als bei uns an der Aggertalsperre.
Aber zieht man Bötchen nicht immer gleich irgendwie raus? Wie ziehen Sie denn ein Bötchen?
Ich weiß es nicht, Herr Balder.
Haben Sie schon mal ein Bötchen irgendwo rausgezogen?
Nein.
Natürlich ist es besser, man zieht die Bötchen gleich raus als später.
Warum?
Super geil, ich mag das, wenn ich was sage und alle fragen sich, warum ist der Mann da?
Ja.
Das fragt sich die Fernsehnation schon sehr lange.
Also, mediterraner Griff, was
sind,
könnte das sein?
Sind wir vielleicht beim Kochen?
Ja.
Ist es ein Griff, einer oder mehrere Griffe an Kochgeräten, die hitzebeständig sind, sodass man einen Topf, den man zunächst auf dem Herd benutzt hat, den man dann auch in den Ofen stellen kann, was man ja mit einer Pfanne mit Holzgriff nicht könnte.
Ein Römertopf.
Und daher, warum heißt der mediterraner Griff?
Weil das dort besonders häufig verwendet wird.
Wo?
In
Mediterranien?
Ja.
Ich geh mal kurz gelaunt, ne, ist klar. In die Medizin oder in die Heilpraktiker-Branche. Es gibt auch zum Beispiel diese berühmte Mallorca-Akne auch.
Ja.
Und vielleicht gibt es eben...
Was ist das?
Ja, das eine ist so Akne. Eine Hautausschlag.
Eine Art Sonnenallergie.
So, ja. Und vielleicht gibt es einfach, wenn man im Urlaub war, vermehrt etwas, weiß ich nicht was, jetzt gerade auch ein Masseur oder ein Heilpraktiker immer und immer wieder ihm begegnet, wenn Leute aus dem Urlaub kommen. Also deswegen sage ich, der mediterrane Griff ist etwas, um etwas einzurenken.
Wenn man zum Beispiel...
Machen als wir, ich weiß es nicht.
Von unten nach oben.
Zum Beispiel.
Autoknacker.
Ja.
Verabschiedet euch von dieser Art von Griffen.
Der mediterrane Griff, Handtaschenklau, wo wir schon...
Das ist jetzt aber sehr klischeebelastet, Bernd.
Das stimmt, die klauen nicht nur Handtaschen.
Das eben genau, ja.
Sind wir beim Ringen?
Ja,
es ist ein spezieller Griff im Ringsport, der irgendwie in Italien, Spanien entstanden ist.
Wie wäre der?
Ja,
der kann man das mal vormachen?
Mach's nicht an mir vor.
Naja, also Hohecker.
Ja, ist schon gut. Holt dieses Driver-Ding hin zum Gucken.
Also,
was ich...
Also es
vor
könnte...
Das Mediterrane muss ich ja sehen dabei.
Absolut.
Ja, dann mache ich schon mal die Sonne hier.
Mediterrane könnte, leg dich einfach mal hin.
Wir sind die mediterranen Zuschauer.
Das wird der kölsche Griff, Jürgen. Das geht hier im Ansatz.
Ich will das nicht, dass er das tut.
Also im mediterranen.
Wieso habe ich jetzt so ein unentspanntes Gefühl gerade?
Raum, es sind ja auch Nüsse heimisch. So kann ich. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht.
So, meine Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle mal kurz unterbrechen, damit sich auch Herr Hohecker ein bisschen wieder von dem Schreck erholen kann. Mediterraner Griff, wir bleiben dran. Wir sagen hier nicht vor, wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. Meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Was ist ein mediterraner Griff, Herr Hohecker? Wie geht's Ihnen? Alles gut?
Ja, ich habe die Zeit gebraucht, aber es war gut.
Gut.
Ja.
Sind wir in der Handtaschenmanufaktur?
Die dann geklaut werden.
Nein, eben, um das zu verhindern, ist es eine bestimmte Art von Griff, die die...
Mit der rechten Hand eine Begrüßung antäuschen und mit der linken in die Handtasche rein.
Nein, das ist das Mob-Verfahren. Der eine sitzt vorne, der mediterrane Griff ist, wie man seinen Vordermann hält.
So,
nee, mit einer Hand, das ist ja das Schwierige.
Also, stehen wir auch.
Nee, pass auf.
Fahrt ihr im Stehen?
Nee, du bist was auf Mofa.
Bei uns ist es egal, ob wir stehen oder sitzen.
Also Mofa. Und dann sitzt der Hintermann, sitzt dann hinten, hältst du mit einer Hand fest, das kriegt er gut hin, damit der Mann kommt. Buongiorno!
Noch mal einen Griff, bevor wir zu Form von Sinn gehen. Ist es vielleicht diese Begrüßung, die sich im Griechischen oder Römischen her, dieses an die Unterarme
Das ist Winnetou und Old Shatterhand.
Die haben ihr Blut aneinander gerieben.
Ach so, du meinst so die Zentrale.
Wir hatten da früher in der Schule Schiefertafeln und schrieben mit Griffeln. Ist Griffel vielleicht eine Art Granit? Ist Griff vielleicht eine Art Stein? Und mediterraner Griff ist vielleicht eine bestimmte Art von Kalk oder Bimsstein oder was auch immer, was in der Toskana angebaut wird?
Es ist schon abgebaut ein Griff. Idee. Instrumente. Geigen. Ich sehe Cellos. Ich sehe Opern. Ich sehe riesengroße musikalische
so
Werke.
Fängt es bei ihm an.
Und?
Dann hört er sie als nächstes.
Ja, dann hört er sie. Und zum Schluss geht er mit dem Vogelbauer Milch holen. Das ist doch
vielleicht ist der Griff eine bestimmte Art, wie man eine Gitarre greift, weil die ja...
Ah, gut. Gut, finde ich gut.
Und wie man die Gitarre greift.
Damit man Mandolinen spielt. Mit der Gitarre immer Mandolinen.
Die ja mehr so... Musikalisch.
Falsch.
Aber er hat gesagt, es ist ein Griff. Es ist ein Griff.
Boah, das war jetzt so gemein.
Ja, so gemein, weil er doch so
war. Da kam so diese Freude. Sie kam hoch und auf einmal sagt er falsch. Und dann geht das wieder ab.
Es ist ein Griff und wir sind nicht im Sport.
Oh, das habe ich nicht gesagt.
Okay, wir sind im Sport. Okay,
aber wir sind wirklich nicht im Sport.
Okay, wir sind im Sport.
Das habe ich nicht gesagt.
Sind wir im Sport?
Sind wir im Sport?
Ja, kann man so sagen.
Dann ist es...
Okay, Schach.
Das wäre jetzt beim Griff auch das Erste, was mir einfallen würde.
Wenn man so doof sagt, also ist es wieder so eine Sportart wie Dartspielen, Billard.
Nein, aber der einzige Sport, wo ich mich auskenne...
Billard.
Darts. Ich sage Fußball, Billard. Wenn die bei der Mauer sich gegenseitig behindern und einer greift dann dem anderen dahin, wo es wirklich wehtut.
Wie wenn die bei der Mauer alle ihre Eier schützen oder was?
Nein, aber die Gegner und Stürmer stören doch die Mauer und machen dann auch.
Also waren Sie gerade zutraulich bei Darts, Billard?
Ich bin immer zutraulich, aber das ist es nicht.
Also ich bin bei... Hier, war Tisch.
Der ist döllig heute. Der Mann hat heute die ganz Freude. Komische Dosis Tabletten.
Ich muss es so gelten lassen. Das ist die richtige Antwort. Jetzt erkläre ich auch noch, wie der aussieht, weil das kann keiner wissen, wenn er nicht gerade Bogenschütze ist. Der Schütze greift mit der linken Hand den... ...die Sehne, der Ringfinger. Mehr Raum praktiziert wurde, wie man auf allen Abbildungen aus diesem Raum sehen kann. Bogenschütze, Bogenschießen, ja, richtig.
Ich muss jetzt hier eine Diskussionsbrücke bilden, damit Oliver hier...
Ja,
okay.
Ja, mein Lieber.
Stell dir mal wieder hin, was man sagt.
Sehr gut.
Man hier eigentlich
Michaela,
Punkte?
Es tut mir leid, es gibt leider kein Geld, aber sehr schön. Fabian Prager wohnt in Ebenheim, das liegt in Thüringen. Und Fabian Prager möchte wissen, was ist ein Hobbystrahler?
Einem, dem das Hobby auch Spaß macht.
Gibt es Leute, denen ihr Hobby nicht Spaß macht?
Oh ja, da gibt es doch einige.
Ja, die ganzen Bogenschützen zum Beispiel. Ja.
Die Frage wäre ja, ob es einen Profistrahler gibt.
Gab's mal.
Ach, guck.
Echt?
Jetzt weiß ich nichts.
Hobbystrahler. Gab's mal. Heute nicht mehr, heute gibt es nur noch Hobbystrahler.
Also beim Zahnarzt ist Strahler so eine Art von Bleaching.
Und das machen auch Leute, die sonst...
Strahlerküsse schmecken besser. Gab es das?
Ja, Strahlerküsse.
Bitte, Strahlerküsse?
Schmecken besser.
Das war 1938.
Nein, rote Küsse, liften sonst.
Das war ein Werbespot vorm Krieg.
Ja. Der hat Marika Röck gesungen damals. Ja. Das ist ein paar Tage her.
Ja. Strahler, also Hobbystrahler. Hobbystrahler. Es gab auch Profistrahler.
Ich denke, bei Strahler denke ich an Licht.
Ehrlich?
Ja, doch, ich
Sand.
Wieso an Sand?
Sandstrahlen.
Es gibt doch bei diesen Rockkonzerten, gibt es doch immer, wenn die Stars auf die Bühne gehen, da gibt es immer so Roadies, die mit so Taschenlampen vor denen herlaufen. So. Ne? Und nee, das war
der Osborne hat übrigens so eine weiße Linie geklebt, von der Garderobe bis zum Mikrofon. Dann läuft der so der Linie entlang.
Singt der schon auf dem Weg?
Es kann auch sein, dass ich Udo Lindenberg meine. Also,
der singt seine Liga.
Aber das Schlimme war, früher hat er sich die weiße Linie noch reingezogen.
Und dann kam er nicht mehr zurück.
Scheiße.
Also, Hobbystrahler.
Sind wir im Bereich des Varietés?
Oh.
Ich komme darauf, weil es gibt ja auch den Kunstfurzer.
Natürlich.
Gab es früher vielleicht den Beruf des Kunstpinklers und Strahler als Synonym für Pinkler lustige Figuren
kann Tierformen pinkeln und alles. Also,
ich mache jetzt erstmal eine Giraffe. Kerzen.
Deckung, jetzt kommt der Elefant. Ja.
Moment mal. Entschuldige. Und das gibt es heute nicht mehr berufsmäßig,
Gott sei sondern Dank.
Als Hobbystrahler.
Wisst ihr, was ich glaube?
Wo finden wir die denn in welchem Landstrich?
Bitte?
Finden wir die weltweit oder sind die zentral?
Mediterran.
Mediterran.
Wie wäre es denn, wenn Strahler einfach eine Lampe ist und eine Glühbirne? Und bei Hobbystrahler sind wir zum Beispiel im Bereich
Hobby-Glühbirne.
Nee, das ist die machen irgendwas Filigranes als Hobby, wie zum Beispiel.
Nein, die beleuchten einen beim Hobby ausüben. Anstatt bei der Berufstätigkeit.
Wer professionell arbeitet, das braucht ja kein Licht.
Ein Hobbystrahler ist auf jeden Fall eine Lampe.
Felke hat recht, das sind Birnen, die kein Geld dafür kriegen.
Das ist Spaß.
Ja. Komm, geh mal ein bisschen ernster jetzt hier. Also,
es gibt ja auch Profilaxe.
Bitte?
Oh, nee, das lass mal.
Genau. Und Amateurforellen.
Amateurforellen und Profilaxe, genau. Ja.
Hat das was mit Yellowstrom und alternativen Anbietern zu tun? Nein!
Wir lassen den Strom einfach mal Yellow ganz.
Sind wir bei Diamanten, bei Edelsteinen? Also,
oh!
Im Sinne von ja?
Ja.
So, echt?
Okay.
Weil ein Hobbystrahler ist vielleicht ein Stein, siehst du? Und ein Profistrahler ist ein sehr wertvoller und lupenreiner Diamant, während ein Hobbystrahler nicht so viel Funkelkraft hat wie ein Profistrahler.
Nein,
es muss vielleicht. Gab es früher einen speziellen Beruf, Leute, die. Das ist dann einfach ein Juwelier, der solche Steine irgendwie strahlen.
Es gibt Leute, die nennen sich Strahler, das ist richtig.
Aha.
Warum und was suchen die denn?
Die suchen Edelsteine oder Halbedelsteine.
Welche denn zum Beispiel?
Ja, Topaz,
Katzengold.
Wo suchen die das denn?
In Steinbrüchen, in Flüssen, in Bergen.
Die werden
Bergen. Also Bergkristalle.
Ja, so. Warum heißen die Hobbystrahler?
Weil die das für sich. Was? Warum Strahler?
Warum Strahler?
Weil der Hobbysucher strahlt.
Weil die sich.
Wenn er einen findet, strahlt über das ganze Gesicht.
Die haben sich organisiert und sind jetzt Strahlemann und Söhne.
Strahler heißen die, weil sie vorher irgendwie. Wie Sand wegstrahlen müssen, damit der Bergkristall überhaupt erstmal zum Gucken kommt.
Ich lass das mal so gelten, Frau von Sinn. Ja, ich lasse es so. Es ist nicht ganz so, aber ich lasse es gelten. Es gab früher auch Berufsstrahler, und zwar in der Schweiz. So nannten sich die Männer, die von morgens bis abends im Gebirge nach versteckten Quarzgesteinen und Bergkristallen suchten. Und weil sie die Glitzersteine nach dem Säubern zum Strahlen brachten, wurden sie Strahler genannt. Heute wird diese Tätigkeit noch immer in der Schweiz ausgeübt, eben nur hobbymäßig. Deswegen heißen diese Menschen Hobbystrahler.
Ja,
ist im Prinzip richtig, was Sie gesagt haben.
Ärger, wenn wir das gelten lassen, meine Antwort?
Doch, das war ja im Prinzip
wir nicht, der Hugo.
Mit vereinten Kräften, mit vereinten.
Die Schweiz,
mit vereinten Kräften, da bin ich aber ganz alleine drauf gekommen hier.
Das muss ich sagen.
Steinwamm.
Du bist ja auch heute ein Strahler, muss man sagen.
Natürlich.
Ja. Ich bin ein Profistrahler.
Ja, genau so ist es, meine Damen und Herren. Ja, es war sehr schön. Sehr interessant.
Na ehrlich, wie viel Alufolie musste dafür sterben?
Ja.
Ganz viel. Wie viel Geld haben wir heute raus, wisst ihr das?
Oh. Hier.
Also der Herr Welke hatte einen, das Helly hatte zwei.
Oh.
Welke hatte zwei, der hatte noch den Bogen.
Herr Welke hatte zwei, das Helly hatte zwei und den Rest haben wir rausgetan.
Na, also doch noch
ein bisschen.
Sie sehen, meine Damen und Herren, es lohnt sich. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns die Genialdaten 5066 Köln, rufen Sie an 01 37 18 20. Oder eine E-Mail fragen, @genialneben.de. Das war Genial Neben für heute. Nächsten Samstag sehen wir uns wieder. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.